Ostern. Ostern ist doch das Fest der Hoffnung. Hoffnung. So ein schönes Wort, oder? Es klingt ganz unschuldig und lieb. Hoffnung. Aber Hoffnung kann auch ganz schön unbequem werden. Was löst es in dir aus, wenn ich dir diese Fragen stelle? Bist du wirklich voller Hoffnung? Voller Hoffnung für die Zukunft? Brennt dein Herz? Hast du echten Lebensmut? Und mit meinem frommen Herz, mit meinem christlichen Herz, will ich gleich erstmal Ja sagen. Ja, ich habe doch Grund zur Hoffnung und ich kann jubeln. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bringen mich diese Fragen doch eher zum Nachdenken. Es sind mühsame Fragen, weil man die Welt doch vor sich hat und sie betrachtet. Die Freude von Jesus hatte damals, als sich die Jünger Jesu ihm angeschlossen haben, alles stehen und liegen lassen. Sie haben ihr soziales Umfeld verlassen, ihre Familie, ihre Arbeit, ihr Hab und Gut, alles zurückgelassen. Sie waren monatelang, ja jahrelang mit Jesus durch das Land gezogen und immer unterwegs. Als es in der Hoffnung, er sei der versprochene Retter, der Messias, der das unterdrückte Volk Israel erlösen würde, sich so bewahrheitete für sie, da kam alles anders. Sie haben eigentlich alles auf eine Karte gesetzt. Ihre ganze Hoffnung war in Jesus. Und sie haben so viel mit Jesus erlebt. Jesus hatte sie in seine Pläne mit eingeschlossen. Er hatte ihnen von dem Vater im Himmel erzählt, von der Rettung der Welt. Sie haben wichtige Fragen beantwortet bekommen und Jesus hat sie gelehrt. Er hat ihnen gesagt, was wirklich im Leben zählt, worauf es ankommt, was wertvoll ist. Und sie waren begeistert von ihm. Sie haben die Wunder miterlebt und fanden es toll. Sie haben seine Autorität miterlebt, wie er mit anderen Menschen gesprochen hat und wie er gepredigt hatte. Seine Art hat sie fasziniert und wie er mit den Menschen liebevoll umgegangen ist. Sie brannten für die Sache Jesu, für seine Botschaft vom Reich Gottes, den Traum von einer besseren Welt, ja, von einer neuen Welt, einer ewigen Welt. Und die Jünger hatten große Hoffnung. Jesus, ihr Retter, ihr Messias, und endlich wird alles wieder gut. Und dann Karfreitag. Karfreitag wird Jesus hingerichtet. Für seine Nachfolger bedeutet sein Tod am Kreuz das Aus. Totale Niederlage, der Traum war geplatzt. Alles, was Jesus ihnen erzählt hatte, ergab nach seinem Tod absolut keinen Sinn mehr. Er sollte doch der König dieser neuen Welt, des Reiches Gottes werden. Dann kam Samstag, ein dunkler Trauertag für die Jünger. Keiner von ihnen versuchte am Kar-Samstag irgendetwas zu retten. Keiner versuchte, das, was Jesus begonnen hatte, einfach selbst in die Hände zu nehmen, seine Pläne weiterzuführen und wenigstens seine guten Lehren am Leben zu erhalten. Wie auch. Die Hoffnung war verloren. Das Feuer in ihren Herzen war erloschen. Während manche am Sonntagmorgen noch unter Schock standen, trauerten oder sich dann versteckt hielten, um nicht wie Jesus verhaftet zu werden und verurteilt zu werden, verließen andere auch Jerusalem. Sie waren mit Jesus in die Stadt gekommen, sie haben mitgejubelt, aber warum jetzt bleiben? Wir haben eben von den beiden sogenannten Emmaus-Jüngern gehört und in der Lesung. aus. Das Feuer der Begeisterung in ihrem Herzen ist aus. So ging es den Jüngern. Nichts geht mehr. Absolute Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht kennst du solche absoluten dunklen Momente in deinem Leben, wo du weder ein noch ausweist, wo alles vergeblich erscheint, wo alles keinen Sinn mehr ergibt. Wenn du deine Hoffnung vielleicht in etwas gesetzt hast, vielleicht in eine Beziehung und sie ist gescheitert. Vielleicht hast du dann eine schmerzhafte Trennung hinter dir und vielleicht hat das auch noch Konsequenzen gehabt innerhalb der Familie und sie ist zerbrochen. Oder du hast deine Hoffnung in Gott gelegt, dass er einen geliebten Verwandten, einen geliebten Menschen vielleicht gesund macht und er ist doch an einer schlimmen Krankheit gestorben. Oder du hattest gehofft, nach Corona wird alles besser. Und dann kommt der Ukraine-Krieg, wir bekommen Unruhen in vielen Ländern mit, blutige Proteste, die Inflation wird immer stärker, keine Sicht auf Besserung in der Klimafrage und so weiter. Mit all diesen Situationen des Scheiterns, des Enttäuschtwerdens, des Verlierens, des Sterbens erlischt auch unsere Hoffnung immer mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die beiden Jünger aus Emmaus verstehen, die nach dem Tod Jesu einfach nach Hause gehen wollten. Was hättest du gemacht? Jetzt denkst du vielleicht an die Momente, in denen Jesus seinen Nachfolgern vor seinem Tod erklärt hat, dass er zwar sterben müsse, aber am dritten Tage wieder auferstehen würde. Die beiden Emmaus-Jünger hatten auch einfach noch kurz abwarten können, ob nicht doch noch ein Wunder passiert, oder? Aus unserer heutigen Perspektive haben wir vielleicht leicht reden. Aber wer weiß, wie es uns tatsächlich an ihrer Stelle gegangen wäre, ob wir wirklich dran geblieben wären? Genau das ist ein großes Problem mit der Hoffnungslosigkeit. Man hat leicht reden, wenn man nicht selbst in dieser Situation steckt. Hey, alles wird gut. Wart's ab, Gott wird schon wieder alles richten. Wer weiß, wofür das alles noch gut ist. Kopf hoch, das Leben geht weiter. Autsch. Das tut weh. Wenn du gerade mitten in einer hoffnungslosen Situation steckst, dann können solche gut gemeinten Aussagen ganz schön wehtun. Jemand will dir Hoffnung machen, aber bewirkt eigentlich sogar das Gegenteil. Du fühlst dich noch schlechter, weil jetzt auch noch dein schlechtes Gewissen dazukommt. Immerhin müsstest du doch voller Hoffnung sein. Du bist doch ein guter Christ. Gott ist doch auf deiner Seite. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Und ich nenne diese Hoffnung mal, alles wird gut, die romantische Hoffnung. Romantische Hoffnung sagt, hoffentlich wird alles gut. Das klingt doch schön, oder? Aber bringt das was? Bringt das uns weiter? Macht das einen Unterschied? Hat das die Kraft, jemanden aus der Hoffnungslosigkeit zu holen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also romantische Hoffnung. Ist das die Hoffnung, nach der wir wirklich suchen? Ist das die Osterhoffnung, von der wir predigen? Schauen wir noch einmal rein, wie es mit den beiden Emmaus-Jüngern weiterging. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschen, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus sprach die beiden Männer an, fragte, worüber sie sich so unterhielten. Und die beiden erzählten ihm alles. Alles, was sich rund um diesen Jesus in den letzten Tagen zugetragen hatte. Und jetzt kommt ein kritischer Punkt. Als die beiden Jünger ihm nämlich erzählten, was an diesem Sonntagmorgen passiert ist, klingt er auf einmal ziemlich ungehalten, dieser Fremde. Die Jünger erzählten also Jesus, den sie immer noch nicht erkannten, doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihm selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Ihr Unverständigen. Das kann auch nur Jesus so sagen, oder? So hart oder frontal heraus. Hätten die beiden vielleicht doch noch etwas abwarten sollen, bevor sie sich auf den Heimweg machten? Die beiden Jünger gingen weiter neben Jesus her, den sie ja immer noch nicht erkannten. Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Absolut gebannt hörten sie diesen für ihn fremden Mann zu. Sie luden ihn dann doch zu sich nach Hause ein und aßen mit ihm zu Abend. Und endlich, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Das Unmögliche ist möglich geworden. Gerade noch waren sie die großen Verlierer und auf einmal ist Jesus wieder da. Und nicht nur er, auch die ganze Hoffnung, die sie in Jesu gelegt hatten, seine Lehren, sein Vorbild, seine Versprechen vom Reich Gottes, diese Hoffnung, die sie mit seinem Tod begraben hatten, war mit ihm wieder zum Leben erwacht. Sie beschreiben das Gefühl mit den Worten, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift eröffnete? Brannte nicht unser Herz in uns? Dieses Feuer in ihnen, das mit dem Tod Jesu eigentlich erloschen war, es brannte wieder auf. Die beiden Männer gingen noch am selben Abend zurück nach Jerusalem. Als sie bei den anderen Nachfolgern, also von den anderen Jüngern Jesu, dann ankamen, hatten sie auch dort die gute Nachricht bereits erfahren. Es ist wie ein Lauffeuer. Wie ein Lauffeuer hat es sich verbreitet. Sie wurden mit den Worten empfangen, der Herr ist wirklich auferstanden. Dieses Ostererlebnis, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ist der große Wendepunkt im Leben aller Nachfolger Jesu. Wo Trauer und Mutlosigkeit eine große Niederlage gestanden hatte, oder wo eine große Niederlage gestanden hatte, stand plötzlich einmal ein Sieg. Auf einmal. Der Sieg von Jesus über den Tod. Das Feuer der Hoffnung brannte wieder in diesen Nachfolgern Jesu, in den Jüngern. Es brannte wieder ein Feuer in ihnen. Und Hoffnung machte sich breit. Jesus ist wieder am Leben. Es brannte seine Botschaft der besseren Welt. Auf einmal war es doch wieder möglich, dass die Welt sich verändert. Und es brannte das Herz für ein neues Leben nach dem Vorbild Jesu. Ein Leben, das herausfordert, aber das sich wirklich lohnt. Aber es kommt noch eine Hoffnung dazu. Eine Hoffnung, die das eigentlich übersteigt. Oder besser gesagt, die der Zündstoff für jede andere Hoffnung im Leben ist. Die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Kerze. Diese Kerze der Hoffnung, die alles wieder neu entfacht. Dass Jesus auferstanden ist. Schauen wir uns diese Hoffnung noch mal genauer an. Sie hängt mit der Auferstehung Jesu zusammen. Seit fast 2000 Jahren feiern wir Christen weltweit das Fest dieser Auferstehung. Diese große Freude von damals, als Jesus wieder auferstanden ist. Wer von euch hat schon mal eine Totenauferstehung miterlebt? Wahrscheinlich niemand. Eine Auferweckung haben wir so wahrscheinlich nie miterleben können. Und niemand von uns war damals vor 2000 Jahren in der Osternacht dabei und hatte den auferstandenen Jesus gesehen oder ihn getroffen. Das bedeutet, wir können nur glauben, dass sie wahr ist. Wir können nur glauben. Wissen und beweisen können wir es so erstmal nicht. Doch wenn die Auferstehung von Jesu wirklich wahr ist, feiern wir heute nicht einfach eine Tradition oder eine Erinnerung an ein Wunder von damals. Wenn die Auferstehung wirklich wahr ist, hat sie heute noch Auswirkungen auf unser jetziges Leben. Oder mit anderen Worten, dann können wir heute Ostern neu erleben. Dann ist Ostern nicht nur der Tag, an dem Jesu von den Toten auferstanden ist. Mit seiner Auferstehung ist noch eine größere Hoffnung verbunden. Eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod für alle Menschen. Jesus sagte einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das bedeutet, Jesus spricht uns das ewige Leben zu. Aus dem Ende des Lebens wird ein neuer Anfang. Aus dem Hoffnungslosen, nichts geht mehr, ist ein Alles ist möglich geworden. Und das hat die Kraft, unsere erloschenen Herzen wieder zum Brennen zu bringen. Das ist die Osterhoffnung, nach der wir heute suchen. Diese Osterhoffnung hat die Kraft, dem Tod seine Bitterkeit zu nehmen. Auch wenn es weiterhin schrecklich und auch traurig ist, wenn wir geliebte Menschen verlieren, wenn sie sterben. Auch wenn wir immer noch viel lieber für unsere Kinder sorgen wollen, statt sie viel zu früh weggeben zu müssen, weil sie vielleicht aus Krankheitsgründen sterben. Auch wenn der Schmerz immer schwer zu ertragen ist, wenn ein Partner verstirbt und man alleine zurückbleibt. Aber wir können uns trotzdem sicher sein, das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen. Und noch viel mehr. Diese neue Perspektive auf den Tod wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Ich nenne diese Hoffnung dreiste Hoffnung oder auch alles ist möglich. Dreiste Hoffnung spielt nach komplett anderen Spielregeln als die romantische Hoffnung. Als die Feinde von Jesu ihn umgebracht haben, dachten sie, sie hätten jetzt alles gewonnen, sie hätten den Sieg. Doch Jesus hat den Tod besiegt. Nicht nur seinen Tod, sondern auch deinen und meinen Tod. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Das ist dreist. Dreiste Hoffnung hofft nicht wie romantische Hoffnung, dass alles irgendwie und irgendwie wann sich fügt und gut wird. Dreiste Hoffnung hat schon gewonnen. Was macht diese dreiste Hoffnung aus? Erstens, dreiste Hoffnung nimmt eine neue Perspektive ein. Wenn du diese dreiste Hoffnung hast, dann kannst du in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Gute bereits über das Böse gesiegt hat. Das Leben ist stärker als der Tod. Jesu hat den Tod besiegt für alle Menschen. Wer dreiste Hoffnung hat, der weiß, auch wenn meine Situation gerade aussichtslos erscheint, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zweitens, dreiste Hoffnung ist mutig. Wenn du dreiste Hoffnung hast, setzt du nicht auf deine eigene Stärke, sondern auf die Möglichkeiten Gottes. Du weißt dann, alles ist möglich. Durch ihn und mit seiner Hilfe. Drittens, dreiste Hoffnung ist geduldig. Die Versprechen, die Jesus über das Reich Gottes macht, sind bereits angebrochen. Aber vieles davon ist noch nicht ganz erfüllt. Wer dreiste Hoffnung hat, bleibt geduldig dran, selbst wenn wir vielleicht in diesem Leben hier nicht die ganze Erfüllung seiner Versprechen erleben. Dreiste Hoffnung gibt nicht auf. Brannte nicht unser Herz, beschreiben es die Jünger, brannte es nicht in unseren Herzen? Das ist dreiste Hoffnung. Das ist eine Hoffnung in ihnen, die entstanden ist, als sie den auferstandenen Jesu begegneten. Der Schlüssel liegt in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Ihr Herz brannte mit einer Hoffnung, die größer war als jede romantische Hoffnung. Und das war der große Wendepunkt in ihrem Leben. Sie hatten diese neue Perspektive. Sie wussten, es ist nicht umsonst, sich für das Gute einzusetzen, denn das Gute gewinnt in Jesus Christus. Sie hatten keine Angst mehr, etwas zu verlieren, keine Angst, selbst zu kurz zu kommen. So konnten sie anfangen, wie Jesus, den anderen höher zu achten als sich selbst, den anderen zu lieben, ohne etwas zurückzufordern. Und sie waren mutig, sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod. So konnten sie mutig handeln in vollem Gottvertrauen. Sie verließen sich nicht länger auf ihre eigenen Stärken, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Alles ist in Gott und durch Gott möglich. Und drittens, sie blieben geduldig. Sie gaben nicht auf, selbst wenn alles verloren schien. Im Gefängnis, in Verfolgung. Und sie hielten geduldig fest an den Versprechen Jesu, obwohl keiner von ihnen zu Lebzeiten alle Versprechen in Erfüllung gesehen haben. Die Jünger Jesu waren fast nicht wiederzuerkennen. Petrus, der nach der Verhaftung von Jesus zu viel Angst hatte, um zuzugeben, ein Jünger zu sein, wird später trotz Gefängnis und Todesdrohung nicht aufhören, von ihm zu erzählen. Er heilte Kranke, predigte vor tausenden Menschen, hatte viele Zuhörer und lässt sich von den religiösen Eliten nicht einschüchtern, wofür er am Ende sogar hingerichtet wird. Thomas, der nicht glauben wollte, dass Jesus wieder lebte, bis er ihn selbst berühren durfte. Und er zieht später bis nach Indien, um den Menschen von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Und die ganzen anderen Jünger, wie groß das alles geworden ist. Und nun hat sich um den ganzen Erdball diese Hoffnungsgeschichte von der Auferstehung Jesu verbreitet. Und das ist dreiste Hoffnung. Das ist echter Lebensmut. Petrus beschrieb es einmal mit den Worten: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir einen lebendigen, ich füge ein, dreiste Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ich glaube, dass dieses Ostererlebnis, eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, auch der große Wendepunkt in deinem und meinem Leben sein können, in unserer Hoffnungslosigkeit. Ich wünsche mir für mein und euer Leben diese dreiste Auferstehungshoffnung, voller Perspektive, Mut und Geduld.